Unverkennbar. Kate Bush mit Cloud Busting. Das ist übrigens ein Song mit einem Text, der wirklich für die Theaterbühne taugen könnte. Eine tiefschürfende Vater-Sohn-Geschichte versteckt sich hier. Aber für diesen meinen Gedankenausflug ist an dieser Stelle kein Platz. Denn wenn es ums Theater geht, dann möchten wir hier auf Radio 3 doch bitte Barbara Behrendt hören, unsere geschätzte Theaterkritikerin. Guten Morgen, Barbara.
Guten Morgen, Ulrike. Vielen Dank.
Wir sind fast durch mit diesem Jahr und zum Jahresende gehört die Tradition, zurückzublicken, die schlechten Momente unbedingt ziehen zu lassen, die guten Momente im Herzen zu bewahren. Und du hilfst uns jetzt dabei, Barbara. Es war ein verdammt schwieriges Jahr für die Berliner Kultur, vor allem jetzt in Herbst und Winter, als sich der Kulturkahlschlag fürs nächste Jahr ja immer deutlicher abgezeichnet hat. Und damit müssen wir jetzt einfach auch beginnen. Was bedeuten die am 19. Dezember beschlossenen Kürzungen generell für die Theaterszene?
Na, es bedeutet für alle Institutionen, dass sie an ihrer Kunst sparen müssen, dass einfach deutlich weniger Premieren produziert werden können. Und außerdem könnte es vor allem das Ende vieler freier Theater und Theatergruppen bedeuten. Vielleicht jetzt noch nicht in 2025, aber in 2026, wenn dann nochmal 2 Milliarden gespart werden sollen, soll heißen, es wird wohl leider noch schlimmer kommen. Und wir KulturjournalistInnen haben es inzwischen ja tausendfach gesagt, was das für ein Wahnsinn ist, das kaputt zu sparen, was diese Stadt am Leben hält, nämlich die Kultur. Und was mich an dieser politischen Bankrotterklärung dann doch am meisten erschüttert, ist erstens der Dilettantismus und die Ungerechtigkeit, mit der hier entschieden worden ist. Also am Ende sind es nämlich ja doch wieder die mit der größten Lobby, die am meisten verschont werden. Die Schaubühne, das BE, das HAU, das DT, die werden zumindest ein bisschen entlastet. Die freie Szene, Häuser wie die Schaubude, Projekte wie das Aufbruch-Gefängnistheater, die haben halt dann Pech gehabt. Und ein Haus wie die linke Volksbühne, das gerade keinen Intendanten hat, der Alarm schlagen kann, das fällt dann halt einfach hinten über. Und zweitens erschüttert mich doch immer noch diese politische Stoßrichtung der CDU und SPD, die hier gemeinsam das umsetzen, was die AfD so gemeinhin fordert, vor allem die Kunst abzuschaffen, die mit Queerness, die mit Geflüchteten zu tun hat, gepaart dann mit so einer neoliberalen Forderung, Kunst solle sich doch eigenständig oder eben mit Sponsoren finanzieren. Dann können wir allerdings wirklich bald 500 Euro pro Ticket bezahlen und uns wahrscheinlich ausschließlich auf König der Löwen Musicals einstellen, weil was anderes ist dann nämlich nicht überlebensfähig.
Bitte nicht. Du hast eben die Volksbühne erwähnt, die hat ja eh eines der schwersten Jahre eigentlich ihrer Geschichte erlebt. Im Februar ist der Intendant René Polisch plötzlich verstorben. Wie ist denn das Theater damit umgegangen?
Ja, also den Umständen entsprechend gut. Das Haus hat an den Premieren festgehalten. Die künstlerische Betriebsdirektorin Celine Nicolai hat das gut navigiert. Mit Florentina Holzingers Oper Sancta hatte man dann jetzt im Herbst auch ein ausverkauftes Haus. Die Polisch-Produktionen sind sowieso ausverkauft. Aber der Tod von René Polisch hat natürlich nicht nur die Volksbühne erschüttert, sondern die komplette deutschsprachige Theaterlandschaft. Also mit Polisch ist schon wirklich der revolutionärste und auch wichtigste Theatermann seiner Generation gestorben, der was ganz Neues auch erfunden hat. Also er hat ja mit Hilfe der SchauspielerInnen Theorie auf der Bühne weitergeschrieben, um einfach auch unsere Realität, unsere Wirklichkeit besser erkennen zu können und dann aber im Komödienton und mit unterhaltsamer Popkultur. Das war eben das Besondere. Und was mich nach seinem Tod doch besonders berührt hat, ist einfach zu spüren, wie sehr René Polisch geliebt worden ist. Also als Künstler, aber auch als Mensch. Er hatte wirklich Brothers and Sisters in Crime, wie er sie genannt hat. Er hat mit den SchauspielerInnen seine Kunst erst entwickelt. Hierarchien sind ihm ja völlig abgegangen. Er hat in und für seine Teams gelebt. Ein wirklich ganz unverstellter Künstler, der uns in seinen Texten ja immer auch an seinem Leiden am Leben hat teilhaben lassen. Und die Volksbühne versucht jetzt mit neuen Inszenierungen von Polischs theoretischen Texten sein Erbe auch am Leben zu halten. Im Dezember gab es ja auch noch diese Premiere Schnittchenkauf, die genau das versucht hat, also Polisch ohne Polisch sozusagen. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf Dauer funktionieren wird, aber ein Versuch ist es natürlich auf jeden Fall wert.
Du, wenn wir jetzt schon bei Inszenierungen sind, dann lass uns schwenken zur Kunst. Noch haben wir sie, zu den schönen Momenten, die die Welt bedeuten auf diesen Brettern eben. Was waren denn deine Glücksmomente dieses Jahr im Theater?
Ja, also am stärksten mein Herz erwärmt hat Hakan Savaş-Mıcan's Inszenierung von Dinča Gyüceta's preisgekröntem Buch Unser Deutschlandmärchen am Gorki-Theater. Das feiert die Gastarbeiterinnen aus der Türkei, die Deutschland mit aufgebaut haben, also längst überfällig, mit so einer anrührenden, komplexen Mutter-Sohn-Geschichte, mit fantastischer Musik, mit einem grandiosen Schauspielteam. Sesede Tersian und Tana Jahintür. Das ist wirklich ein wunderschöner, aber eben auch ein wichtiger Abend. Und dann eine geradezu historische Premiere, die erste Arbeit des weltberühmten kanadischen Regisseurs Robert Lepage in Berlin, und zwar an der Schaubühne. Glaube, Geld, Krieg und Liebe heißt dieser Abend. Ein fünfstündiges Zauberwerk, das sich wegbingen lässt wie eine Serie. Und Lepage ist wirklich ein Meister des epischen, menschenfreundlichen, unterhaltsamen, auch komischen Geschichtenerzählens mit einem hinreißenden Schaubühnenensemble in zig Rollenwechsel. Hier. Von deutscher Geschichte, von der Abend eigentlich handelt, hat Lepage allerdings keine Ahnung. Da muss man großzügig sein. Und noch ein dritter Abend, ein Abend, der mich wirklich überrascht hat. Pick Me Girls von der feministischen Autorin Sophie Passmann am Berliner Ensemble. Ich bin eigentlich kein Fan dieses Buchs von ihr, aber sie ist so eine fantastische Performerin, dass sie die dann doch etwas redundanten Gedanken aus dem Buch dann am BE zu einer bewegenden, pointierten, rasanten One-Woman-Show zugespitzt hat, die zwar feministisch ist, aber mit der sie sich selber genauso kritisch beleuchtet wie die Männer um sie rum. Das ist richtig kluge Unterhaltung. Also es gab wirklich sehr schöne Abende in diesem Jahr.
Barbara Behrendt on fire hier im Jahresrückblick. Ein kleines bisschen in die Zukunft schielen wollen wir auch. Neugierde ist mein zweiter Vorname. Was steht an im Jahr 2025 im Theater?
Ja, wir müssen leider ja erstmal abwarten, wie viele Premieren mit dem Kulturkahlschlag noch gestrichen werden im kommenden Jahr. Also so ganz genau weiß man gar nicht, ob das, was da jetzt auf dem Spielplan steht, auch tatsächlich kommt. Was aber wohl auf jeden Fall stattfinden kann, weil nämlich mit norwegischem Geld finanziert, ist die neue Arbeit von Vegard Winge und Ida Müller an der Volksbühne. Das sind radikale TheatermacherInnen, die auch ganz schön nerven und provozieren können. Aber sie haben mir tatsächlich auch einige der eindrücklichsten Momente meines ganzen Theaterlebens geschenkt. Die sollten ja die Volksbühne ab jetzt bis 2027 interimsweise leiten, haben dann aber auch wegen der radikalen finanziellen Kürzungen abgesagt, auch so ein Desaster der Berlin-Politik. Und jetzt zeigen sie aber voraussichtlich im Herbst ihre Interpretation von Peer Gynt. Und worauf ich auch sehr gespannt bin, das ist die zweite Ausgabe des Festivals Performing Exiles an den Berliner Festspielen im Juni. Das ist ein interdisziplinäres Festival, das in seiner ersten Ausgabe 2023 mit viel Werf und Enthusiasmus gezeigt hat, wie viele großartige KünstlerInnen aus aller Welt in Berlin leben, die diese Stadt quasi als ihr Exil begreifen und hier ihre Kunst erschaffen. Deswegen auch Performing Exiles. Ich hoffe, da wieder tolle neue Entdeckungen zu machen. Also es gibt bei allem Unglück doch wirklich auch ganz schön viel, worauf man sich freuen kann 2025.
Und da haben wir also eben sogar bis in den Sommer geschaut. Vielen Dank, Barbara Behrendt. Und jetzt ist aber erstmal noch Kerzenschein. Wir dürfen wieder in den Weihnachtsmodus. What a Night, so heißt dieser Song hier, den uns gleich Harry Connick singt. Und ja, wir steuern drauf zu auf diese Nacht. Einen schönen Heiligabend auch dir, Barbara.
Wünsche ich dir auch.
Tschüss.